Tom Walkers Laden war leer. Abgesehen von ein paar unverwüstlichen Veteranen des mittäglichen Essensansturms. Tim Pennington war das nur recht. Zu dieser Tageszeit besuchte er die kleine, unauffällige Bar in Stars Landing, der zivilen Wohnanlage und dem Geschäftszentrum in den terrestrischen Anlagen von Sternenbasis 47 am liebsten. Dann konnte er sich in eine der halbprivaten Nischen des Etablissements verziehen und arbeiten, nur unterbrochen durch das Nachfüllen der Gläser, die er dabei leerte. Doch obwohl die Bar sein Lieblingsort war, um sich bei einem Drink zu entspannen, hatte er sie in den vergangenen Wochen kaum aufgesucht. Ein Besuch war überfällig, wie er fand. »Guten Abend, Ellie«, rief er zu der attraktiven Frau hinter der Theke und ging auf sie zu. Sie trug eine schwarze Lederweste, ohne ein Hemd darunter und passende Hosen. »Wie läuft's?« Ellie zuckte mit den Achseln. »Wie immer, bis zum abendlichen Schichtwechsel ist wenig los. Und bei dir?« Pennington trat an die Bar, beugte sich vor und legte seine Ellbogen auf die glatte, verschlissene Theke. »Kennst mich ja. Ich bin nur eine Feder im Wind, unwissend, wohin das Schicksal mich verschlägt.« machte Ellie und wandte sich den Kühleinheiten hinter der Theke zu. »Ich dachte, du wärst untergetaucht oder irgend sowas.« Sie ergriff eine Bierflasche, seine Lieblingssorte, und nahm ein Glas von dem Regal hinter ihrem Rücken. Dadurch hatte Pennington Gelegenheit, zum vielleicht tausendsten Mal seit seiner Ankunft auf der Station ihr wohlgeformtes Gesäß zu bewundern. »Normalerweise töte ich Leute für weniger«, sagte Ellie, und als Pennington wieder aufblickte, sah er, wie sie ihn im Spiegel hinter der Theke mit einem hämischen Lächeln beobachtete. Dann drehte sie sich um, stellte das Glas ab und begann damit, den Inhalt der Flasche hineinzugießen. »Ich lasse dir das nur durchgehen, weil du noch nie versucht hast, ihn anzufassen. Aber stell dein Glück nicht auf die Probe.« Als das Glas zu zwei Dritteln gefüllt war, reichte sie es ihm. Lächelnd prostete Pennington ihr zu. »Das würde ich mir nicht mal im Traum erlauben, meine Liebe.« Ellie ging in eine andere Ecke der Bar, nahm einen Lappen aus einem Regal und begann, das polierte Holz abzuwischen. »Also, wo hast du gesteckt? Ich habe dich lange nicht gesehen. Triffst du dich hinter meinem Rücken mit einer anderen?« »So könnte man es halbwegs erklären, ja«, antwortete Pennington und nahm einen Schluck von seinem Bier. Es war nur zum Teil gelogen. Die Beziehung, die er mit Ensign Vanessa Terriold, dem atemberaubenden Rotschopf von der USS Sagittarius, begonnen hatte, war während der ersten Tage sehr schön gewesen. Doch seitdem Penningtons Artikel über die Wahrheit hinter der Taurus-Region und die Verhaftung von Commodore Race die Runde machte, ging ihr langsam die Luft aus. »Ich schätze, an deiner Stelle würde ich auch abtauchen«, sagte Ellie und setzte die erprobte Tradition des Thekenwischens fort. »Ist sicher nicht gerade toll, wenn man für alles, was hier los ist, die Schuld zugeschoben bekommt.« Tatsächlich war niemand zu ihm gekommen und hatte Missfallen über das geäußert, was Pennington geschrieben hatte, doch er wusste, dass viele so dachten. Rational gesehen bedauerte er die Reaktion nicht, zu denen sein Artikel bei der Besatzung der Station, die Commodore Race zumeist sehr achtete, geführt hatte. Auch konnte er Terriold nicht verdenken, dass sie auf Distanz gegangen war. Sie gehörte zur Sternflotte, und nach Auffassung vieler ihrer Offizierskollegen hatte Pennington sie und vielleicht alles, für das sie einstanden, angegriffen. Er selbst sah das anders. Er hielt Diego Race auch nicht für den Bösewicht dieses Stückes und hatte sich bemüht, ihn nicht als solchen darzustellen. Wenn überhaupt jemand den Commodore derartig einschätzte, dann die Sternenflotte, beziehungsweise eine Handvoll mächtiger Personen an deren Spitze. »Ja, ich kann's niemandem verdenken«, sagte Pennington und dachte an die Reaktionen, zu denen es in den Stunden und Tagen, nachdem der Föderationsnachrichtendienst seinen Artikel über den Genoteur-Vorfall veröffentlicht hatte, gekommen war. An die Bedrohung durch die mysteriösen Aliens, die er aufgedeckt hatte, sowie ihre Bedeutung für diesen Teil der Galaxis. War es übertrieben zu behaupten, die gesamte Menschheit sei betroffen? Seit über einem Jahrhundert hatte sie ihre irdische Wiege verlassen und reiste schneller als das Licht zwischen den Sternen umher. Würde all das einfach weggewischt werden, sobald diese neue Macht wütend und rachsüchtig aus dem Loch hervorkroch, in dem sie sich versteckt hatte? Terriold hatte mit nichts angedeutet, dass ihre Beziehung beendet war. Stattdessen schien sie ihm sogar abzukaufen, dass Race ihm den FND-Artikel genehmigt und ihm sogar geholfen hatte, ihn dem Nachrichtendienst zukommen zu lassen, anstatt wie erwartet als Zensor aufzutreten und die innere Sicherheit zu bewahren. Soweit es Pennington betraf, war Diego Reyes ein Mann mit Ehre und Prinzipien, der aufrichtig geglaubt hatte, das Richtige zu tun. Bis er gemerkt hatte, dass dem zumindest aus seiner Sicht nicht so war. Was der erfahrene Offizier nach dieser Erkenntnis getan hatte, war schlicht heldenhaft gewesen. Und tief drin klammerte sich Pennington an den Glauben, dass auch diejenigen aus der Sternflotte, die bald über Reyes Schicksal entschieden, das ähnlich sahen, obwohl das Gesetz sie zwang, Reyes als Kriminellen zu betrachten. »Ach, übrigens«, sagte Ellie und schnippte mit den Fingern, »das hätte ich fast vergessen. Ich hab noch was für dich.« Sie blickte zwischen der Theke und der Wand hin und her, suchend nach etwas, das Pennington nicht sah.
»Irgendwo hier muss es sein.«
Nach einer kurzen Weile grunzte sie zufrieden und griff unter die Theke. Als ihre Hand wieder zum Vorschein kam, hielt sie etwas, das Pennington als blaue Datenkarte erkannte.
»Dein Kumpel Quinn hat das für dich hinterlegt.«
Verwirrt runzelte Pennington die Stirn.
»Quinn? Geht's ihm gut?«
»Ja, als ich ihn zuletzt sah, schien er okay zu sein«, sagte Ellie. Dann legte auch sie die Stirn in Falten.
»Wenn ich darüber nachdenke, in den letzten Wochen wirkt er schon irgendwie neben der Spur. Ich geb's ungern zu, aber ich fürchte, ich mochte ihn besser, als er noch ständig betrunken war. Zumindest war er dann berechenbar.«
Pennington kicherte. Sein ungleicher Freund und Reisegefährte, Cervantes Quinn, hatte sich seit ihrem gemeinsamen, denkwürdigen Ausflug ins Genoteursystem in der Tat verändert. Sie hatten damals als Helfer der belagerten Sagittarius-Mannschaft gute Arbeit geleistet, deren Schiff während der Erkundung des vierten Planeten stark beschädigt worden war. Als Dank für ihre gute Tat hatte Lieutenant Commander T'Prin Quinn die Schulden erlassen, die er bei ihr und beim orionischen Handelsprinzen Gans hatte. Pennington würde nicht so weit gehen, Quinn nach diesen Ereignissen als »neuen Mann« zu bezeichnen, doch gefiel ihm der Gedanke, der alte Halunke befände sich auf dem Weg in ein besseres, erfüllteres Leben. Pennington fiel auf, dass er Quinn seit dem vorigen Morgen nicht gesehen hatte. Er hatte die Rosinante inspiziert, den verfallenen Haufen aus Schrott und Draht, den er stolz Schiff nannte. Als Pennington fragte, ob Quinn den Frachter für einen neuen Job vorbereitete, hatte der freie Spediteur geantwortet, in seiner Branche sei es wichtig, allzeit bereit zu sein. Pennington griff über die Theke und nahm die Datenkarte in Empfang.
»Danke. Was dagegen, wenn ich eine der Kommstationen benutze?«
Ellie schüttelte den Kopf und deutete mit ihrer freien Hand in den hinteren Bereich der Bar.
»Tob dich aus, aber wenn er gestorben ist und dir alles hinterlassen hat, dann gibst du mir was ab, klar? Bei dem Deckel, den er seit seiner Ankunft dir gemacht hat, wäre das echt das Mindeste.«
»Ich werde sehen, was ich tun kann«, antwortete Pennington und goss sich den Rest Bier ins Glas. Dann hob er die leere Flasche hoch.
»Schreibst du die auf?« »Verlass dich drauf«, erwiderte Ellie.
Sie blickte nicht auf, sondern war mit etwas unter der Theke beschäftigt. Im hinteren Bereich von Tom Walkers Laden standen 4 Kommkabinen, jede von undurchsichtigem, schalldichtem Glas umgeben. Sie waren unbesetzt, und Pennington wählte die, die am weitesten vom Schankraum entfernt war. Er schloss die Tür der Kabine hinter sich und setzte sich auf den lehnenlosen Stuhl vor der kleinen audiovisuellen Kommeinheit. Sie war von einfacher Ausstattung und bestand aus einem kompakten Bildschirm, einem Bedienfeld und einem Schlitz für Datenkarten. Pennington nahm die Karte hervor, die Ellie ihm gegeben hatte, und schob sie in den Schlitz. Dann berührte eine Taste auf dem Feld neben dem Monitor. Ein Augenblick später erschien Cervantes Quinn auf dem Bildschirm. Sein schwarzgraues Haar war geschnitten, gewaschen und zu etwas gekämmt worden, das einer Frisur ähnelte. Der Bartschatten, der seine Wangen und sein Kinn sonst verdunkelte, war verschwunden, und in seinen Augen lag eine Wachsamkeit, die Pennington seit Beginn ihrer unwahrscheinlichen Freundschaft nur selten an ihm gesehen hatte.
»Du siehst fast wie ein Mensch aus, Alter«, murmelte Pennington, und seine Stimme hallte von den Wänden des engen Verschlags wieder, als Quinn auf dem Monitor zu sprechen begann. »Wie stehen die Aktien, Zeitungsjunge?« fragte er und ließ sein übliches Grinsen aufblitzen. »Mir ist klar, dass das hier ein wenig wie ein Abschiedsbrief aussieht, aber mach dir keine Sorgen, ich mache nicht wegen eines jüngeren Reporters Schluss mit dir.«
»Als ob ich das befürchtet hätte«, witzelte Pennington. Das Lächeln auf dem Monitor verblasste leicht.
»Hör mal, du bist clever und hast es wohl schon vermutet, aber ich habe in letzter Zeit ein wenig nachgedacht. Diese Emo-Typen würden es wohl Seelenerkundung nennen, aber bei meinem Paps hieß so etwas schlicht langer Blick in den Spiegel. Wir wissen beide, dass ich einen ganzen Haufen Mist gebaut habe, aber aus irgendeinem Grund gewährt mir jemand oder etwas eine Art zweite Chance. Ich bin vielleicht dumm, aber ich bin nicht verrückt. Und wenn mir irgendwer ein solches Geschenk macht, wird es verdammt nochmal Zeit, dass ich das Richtige tue. Dann lächelte er wieder und deutete mit der rechten Hand auf sich. Ich kann ganz passabel aussehen, wenn ich will, oder? Ist eine Schande, dass du nicht hier bist und mein schickes Eau de Cologne riechen kannst. Bei dem blättert die Farbe von den Wänden des Schiffes, aber das ist nur ein Anfang, jedes Mal zu baden, wenn man mich aus einer Bar wirft. Ich muss weg, einige Orte besuchen und einige Leute sehen. Ich muss mir über ein paar Dinge klar werden. Du würdest es wohl Midlife-Krise eines schlechten Gewissens nennen oder so. Pennington begriff allmählich. Oh, erzähl mir nicht, du hättest... Wenn du diese Nachricht erhältst, bin ich weg, sagte Quinn und bestätigte die Vermutung des Journalisten. Was ich zu tun habe, muss ich allein erledigen. Außerdem brauchst du mich bestimmt nicht an deiner Seite. Jetzt, wo du wieder im News-Geschäft drin bist, würde ich dich nur ausbremsen. Ich habe dein Gesicht gesehen, als dich der FND wieder wahrgenommen hat. Davon zehrst du seit Wochen. Du scheinst Spaß zu haben, aber ich weiß, wie sehr es dich ärgert, nicht über diese Sache mit der Ersten Föderation schreiben zu können. Verschwörerisch beugte er sich vor. Unter uns gesagt, Zeitungsjunge, sind diese Jungs im Vergleich zu dem, was wir in der Taurus-Region gefunden haben, doch Amateure. Was mich angeht, bist du immer noch die Nummer eins, selbst wenn deine Artikel momentan nicht auf die Titelseiten kommen. Warte einfach, bis da draußen wieder etwas Verrücktes passiert. Dann werden sich deine Chefs nach dir sehen, wie, naja, wie ich mich nach einer Flasche Scotch. Wie dem auch sei. Ich bin keiner, der philosophisch wird oder wegen so etwas zu flennen beginnt, aber ich will, dass du eines weißt, Tim. Du warst mir ein guter Freund. Ehrlich gesagt, ein weitaus besserer, als ich verdient hätte. Und ich verspreche dir, dass ich dir irgendwann mal erkläre, was ich damit meine. Sobald ich mich dieser Last entledigt habe, komme ich zurück. Also richte Tom und Ellie aus, sie sollen dich nicht den guten Stoff leer trinken lassen. Er hielt inne, dann hob er die Hand und tippte sich in einem gespielten militärischen Gruß an die Stirn. Bleib sauber und mach mit dem weiter, was du so tust. Ist echt eine unterhaltsame Lektüre auf meinen langen Flügen. Ein oder zwei Sekunden später wurde der Monitor schwarz und Pennington war wieder allein in seiner Kabine. Er dachte darüber nach, was er eben gehört hatte. Quinns Entschluss, ohne ein Wort zu gehen, enttäuschte ihn zunächst und machte ihn sogar wütend. Doch diese Reaktion war nur von kurzer Dauer. Offensichtlich war sein Freund an eine Art Scheideweg geraten. Und er hatte für sein zukünftiges Leben eine andere Abzweigung gewählt als die, auf der sich Pennington befand. Die Umstände hatten die beiden Männer einst zusammengebracht, aber würden sich ihre Wege auch in Zukunft wieder überschneiden? Ihre Freundschaft war von Anfang an besonders gewesen und entstanden, als Pennington beruflich wie privat in tiefster Depression steckte. Es widerstrebte ihm, die Ereignisse, die sie in den darauffolgenden Wochen geteilt hatten, als interessant zu bezeichnen. Die Reise nach Jared 3, wo sie Sakut Am neu aufsammelten, Gens nervenden Sektornbuchhalter, die klingonische Sensordrohne, die Entführung durch Quinns Rivalen, ganz zu schweigen von ihrem Besuch des Genoteursystems, der seinen ganz eigenen Wahnsinn bereitgehalten hatte. Diese Abenteuer hatten das Band geformt, das nun zwischen den beiden unterschiedlichen Männern bestand. Trotz seines Bedauerns, Quinn nicht persönlich verabschieden zu können, musste sich Pennington eingestehen, dass er ihn um den neuen Schwung beneidete. Quinn hatte sich dazu entschieden, aktiv zu werden, um sich selbst seine Dämonen auszutreiben. »Du hast auch ein oder zwei Dämonen in dir, Kumpel«, erinnerte sich Pennington. »T'Pren.« Allein bei dem Gedanken an sie schien sich seine Eingeweide zu verknoten. Er hatte ihr nicht vergeben, was sie seiner Karriere angetan hatte, und trotz seiner jüngsten Erfolge beim FND stand er erst am Anfang seiner Bemühungen, sich von diesen Schäden zu erholen. Aber er konnte sich auch nicht länger an dem Hass festklammern, der in ihm entstanden war, nachdem er von ihren Taten erfahren hatte. Pennington hatte gesehen, wie sie auf dem Hangardeck zusammengebrochen war. Er wusste, wie es um sie stand, und jetzt empfand er nur noch Mitleid für die Vulkanierin. Außerdem wusste er nun, dass ihre gegen ihn gerichteten Taten vermutlich einen Krieg mit den Tolianern verhindert hatten, und das war immer eine gute Sache, insbesondere bei der momentanen politischen Situation mit den Klingonen. Vielleicht, nur vielleicht, solltest du ein wenig nachsichtiger mit ihr sein. Es wurde höchste Zeit, dass sich auch Pennington
seine Dämonen entledigte.